Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein kleines Zitat zu Beginn. Ich bin der Beste, der kompletteste Spieler aller Zeiten. Ich bin ein guter Kopfballspieler, ein guter Freistoßschütze. Ich bin schnell und ich bin stark. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der besser ist als ich. Ist nie von mir, auch wenn es euch wundert. Es sagt der portugiesische Fußballspieler Cristiano Ronaldo, hat er neulich in einem Interview mit einer spanischen Zeitung zum Besten gegeben. Und wenn man so eine Einschätzung hört, dann spalten sich natürlich sofort die Gemüter. Die einen sind begeistert, weil sie Ronaldo lieben und das ja sowieso schon immer gewusst haben. Die anderen fühlen sich in ihrer Abneigung bestätigt und attestieren dem Fußballer das Höchstmaß an Arroganz und Überheblichkeit. Und Cristiano Ronaldo ist das eigentlich völlig egal. Sein Ehrgeiz hat ihn zu der Höchstleistung angetrieben und sein Ziel ist klar, er möchte sich selber verwirklichen. Und vielleicht geht es euch da so wie mir, ich bin da schon recht sensibel und zunehmend vorsichtig, wenn mir so eine Art Überheblichkeit und so ein Klopfen auf die Vorteile begegnet. Relativ plakativ kann man das bei Politikern erleben, wobei das auch verständlich ist, weil ja man mit leisen Tönen und mit Demut wahrscheinlich nicht wirklich weiterkommt in diesem doch sehr harten Geschäft. Man muss das, was die Vorteile sind, natürlich nach außen präsentieren. Aber auch bei Künstlern kann man das erleben, die mit ihren Star-Allüren auftrumpfen. Und mir persönlich ist das immer sehr unangenehm und ich komme ganz schnell an die Grenze des Fremdscharms. Warum machen die das? Und das ist das Entscheidende, die Zieldefinition. Ich bilde mir etwas ein, weil ich brauche das für mein Ego. Ich muss so extrem angeben, weil sonst meine Minderwertigkeit mich total gefangen nimmt. Oder ich halte mich für was Besseres, weil die anderen mir ständig das Gefühl geben, genau das zu sein. Oder ich habe eben viel erreicht und ich habe einen gewissen Anspruch auf den Titel, dieser Beste zu sein. Unser Predigttext ist aus dem Buch der Sprüche und er hat die Überschrift Das Rufen der Weisheit. Jetzt habe ich euch ein bisschen sensibilisiert für anmaßende Überheblichkeit, für das Herauskehren von Vorteilen und hört mal zu, was wir da lesen können. Ich lese nach der Übersetzung das Buch. Also die Weisheit spricht. Der Herr setzte mich ein als Ursprung seiner Werke, lange vor seinen Taten der Urzeit. Von Ewigkeit her bin ich eingesetzt, von Anfang an, schon vor den ältesten Zeitaltern der Erde. Als die Urtiefen noch nicht waren, wurde ich geboren, als noch keine Quellen von Wasser überströmten. Noch ehe die Berge sich gründeten, noch vor der Entstehung der Hügel wurde ich geboren. Die Erde, die Felder hatte er noch nicht geschaffen, nicht einmal die ersten Stücke des trockenen Landes. Als er die Himmel ausspannte, war ich dabei. Als er einen Kreis auf der Urtiefe bildete, als er die Wolken in der Höhe auftürmte, als er die Quellen der Tiefe aufwallen ließ, als er das Meer begrenzte, damit die Wasser nicht weiterfließen, als er anordnete, als er die Grundfesten der Erde einsetzte, da war ich als Liebling bei ihm. Ich war seine Augenweide Tag um Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte fröhlich auf dem Erdenrund und hatte meine Freude an den Menschenkindern. Und nun, ihr Kinder, hört mir zu. Wie glücklich sind die, die auf meinen Wegen gehen. Hört auf die Unterweisung und werdet weise. Lehnt sie nicht ab. Glücklich zu preisen ist der Mensch, der auf mich hört, der jeden Tag an meinen Toren wacht, der aufmerksam dort wartet. Denn wer mich findet, findet das Leben und gewinnt Anerkennung vom Herrn. Doch wer mich ablehnt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ich bete. Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist bewirkst, dass wir dieses Wort richtig verstehen, dass wir heute das hören, was du uns wirklich sagen willst. Lass dieses Wort unseren Herzen fruchtbaren Boden finden, lass es aufgehen und Frucht bringen. Amen. Arroganzanfall oder fundierte Argumente? Die Weisheit, die hier spricht, die führt eine ganze Menge Dinge ins Feld, die ihre Position hervorheben. Ey, ich war der Allererste und ich bin richtig alt. Stell dir irgendwas vor, was mal gewesen ist. Ich war schon dabei, habe ich alles schon erlebt. Und ich habe richtig gute Beziehungen, bis in die höchsten Kreise. Vor allem mit Gott persönlich. Wir sind richtig dicke Kumpels. Also klingt schon so auf das erste Hören recht überheblich. Oder so, als ob sich hier jemand profilieren will. Um nun die gefühlte Prahlerei etwas einordnen zu können, ist es meines Erachtens auch hier sinnvoll, sich dem Ganzen vom Ziel her zu nähern. Warum macht das die Weisheit? Und es wird deutlich, es geht nicht um den Mangel an Selbstwert, es geht nicht um Sympathiegewinn oder persönliche Vorlieben. Auch von Selbstbeweihräucherung ist ja keine Spur, sondern der Weisheit geht es um uns Menschen. Und es geht nicht nur um uns Menschen, sondern es ist richtig ernst, es geht um Leben und Tod. Wer mich findet, findet das Leben. Doch wer mich ablehnt, schadet sich selbst und alle, die mich hassen, lieben den Tod. Das ist schon mal ein Anspruch, oder? Und klingt auch recht hart. Will da jemand seinen Einfluss missbrauchen, um uns an sich zu binden? Ist Gott hier denn nicht anders als viele menschliche Machthaber, die ihren Einfluss eben missbrauchen, um andere zu beeinflussen? Droht Gott hier mit Schaden für alle, die nicht das machen, was er verlangt? Und zugegeben, unser Gottesbild ist eben manchmal genau davon geprägt, von dieser Vorstellung. Ich bin Gott ausgeliefert und Gott wartet nur darauf, dass ich etwas falsch mache und dann wird er bestrafen. Aber das sagt uns die Weisheit überhaupt nicht. Diese Worte sind keinerlei Drohgebärde. Es geht nicht darum, dass Gott nur darauf wartet, uns mit dem Tod zu bestrafen, sondern Gott geht es immer um das Leben. Gott bestraft uns nicht aktiv mit dem Tod im Falle, wir ungehorsam sind, sondern der Tod ist ein unausweichlicher Fakt, ganz ohne Gott. Eine Folge der bestehenden Trennung von uns und Gott, eine Folge der Zielverfehlung unseres Lebens ohne Gott. Und genau hier will Gott entgegenwirken. Und deshalb offenbart sich die Weisheit in dieser Dominanz. Im Blick auf das Leben wird Gott aktiv, im Blick auf unser Leben. Sein Interesse an deinem Leben ist riesig. Und genau das ist der Kern dieses Textes. Das echte Leben will ich für dich. Und es wird möglich, wenn du mit mir connectest, dich mit mir in Verbindung setzt. Das ist das, was die Weisheit sagt. Und mal ehrlich, wie faszinierend klingt das denn? Da ist jemand, der hat Kompetenzen, der ist von Anfang an dabei gewesen, der kennt die Zusammenhänge der Welt, weil er bereits bei der Schöpfung dabei war. Und er möchte mir nicht nur einen Tipp geben, sondern er möchte täglich mein Ratgeber sein, mich anleiten, sodass mein Leben gelingt. Das ist faszinierend. Und im Normalfall sind wir ja dankbar für solche Tipps. Wenn wir Schwierigkeiten mit dem Finanzamt haben, dann freuen wir uns doch unheimlich, wenn da jemand einen guten Kontakt zum Steuerberater seines Vertrauens herstellt. Oder wenn wir Probleme mit dem Gesetz bekommen, sei es berechtigt oder nicht. Wie wichtig ist es da, einen guten Anwalt zu kennen? Und wenn dann jemand den Hinweis gibt, melde dich doch mal in der Kanzlei, die haben mir sehr geholfen, dann gehen wir dem nach, dann haben wir Mut, erkennen die neue Perspektive und im Idealfall erhalten wir dann Hilfe für unsere Sorgen. Aber hier geht es nicht um ein paar Alltagssorgen, sondern es geht um unser Leben. Und Gott verweist an den besten Ratgeber, der unser Leben gelingen lassen will. Nun, ihr Kinder, hört mir zu. Wie glücklich sind die, die auf meinen Wegen gehen. Hört auf die Unterweisung und werdet weise. Lehnt sie nicht ab. Glücklich zu preisen ist der Mensch, der auf mich hört, der jeden Tag an meinen Toren wacht, der aufmerksam dort wartet. Es ist keinerlei Angeberei, es ist keine Selbstdarstellung, sondern es ist eine einzige Werbeanzeige. Und das ist das ganze Buch der Sprüche. Eine Einladung zur gemeinsamen Beziehung mit der Weisheit als Schlüssel zum Leben. Gott sagt, ich möchte mit dir in Verbindung sein. Und ich möchte dazu beitragen, dass dein Leben an Qualität zunimmt, dass dein Glücksfaktor steigt und dass du den Sinn deines Daseins begreifst, erkennst und darin aufgehen kannst. Auf die Weisheit hören, was bedeutet das? Ganz pragmatisch, grundsätzlich lernbereit sein, sich weiterbilden, Freude an dem haben, wo ich etwas lernen kann. Aber wichtig ist auch, wenn wir auf jemanden hören sollen, dass wir wissen, wer ist denn das? Ich muss erst mal wissen, wer die Weisheit ist und wo ich sie finden kann. Wie definiere ich denn Weisheit? Salomo, der das geschrieben hat oder dem es zugedacht ist, dass er das geschrieben hat, hat explizit darum gebeten, um Weisheit, als Gott ihm die Chance gab, etwas sich zu wünschen. Und Gott hat es ihm geschenkt in 2. Chronik 1. Ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Und dann hat seine Regierungszeit bewiesen und es ermutigt, ja, drängt dazu, diese Weisheit zu suchen. Und er selber schreibt das ja auf, weil er das erfahren hat. Und in den Versen vor unserem Text, was auch schon das Rufen der Weisheit ist, heißt es, macht euch schlau, ihr Ungebildeten, ihr Dummen, gebraucht euren Verstand, nehmt meine Erziehung an und kein Silber. Durch mich lernen Könige das Herrschen. Durch mich erfüllen Beamte ihre Aufgaben. Wer mich sucht, wird mich finden. Wer mit mir geht, achtet das Recht und ihre Schatzkammern will ich füllen. Das sind so ein paar Auszüge aus den anderen Versen, die davor stehen. Und Salomo hat genau das gelebt. Er hat mit diplomatischem Geschick in dem Land für anhaltenden Frieden gesorgt. Und die Bevölkerung hat das als Segen erfahren und konnte sich aufgrund dieser Sicherheit gut entwickeln. Sein Ansehen und sein Reichtum haben sich exorbitant vermehrt. Und außen- und innenpolitisch war er total erfolgreich, durch die Weisheit, die aus der Beziehung zu Gott kommt. Na gut, jetzt ist ja doch wieder ein bisschen Angeberei. Wenn Gott sagt, niemand wird so weise sein wie du, und Salomo wirbt dann dafür und sagt, hier, guck mal, die Weisheit, ich habe sie mit Löffeln gegessen, mach das doch auch. Kann ja niemand erreichen, oder? Einige Jahrhunderte später macht Gott deutlich, dass sein Plan im Blick auf die Weisheit für uns Menschen wesentlich weitergeht. Die Weisheit sagt, ich war vom Anfang an dabei. Und das erinnert uns an die ersten Worte im Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. So, ein bisschen gekürzt jetzt von mir, fasst das der Evangelist zusammen, welchen Zusammenhang er zwischen Jesus und der Weisheit sieht. Und nun könnte man meinen, aha, typisch Kirche, typisch Christen, wieder der alte Witz, was hat ein rotes Fell, einen buschigen Schwanz und hüpft von Baum zu Baum. Würde ja sagen, es ist ein Eichhörnchen, aber wie ich den Laden kenne, ist es Jesus. Wird immer uns so ein bisschen vorgeworfen, dass wir alles auf Jesus beziehen, egal was es ist. Aber wenn der Hebräerbrief davon schreibt, dass Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, und auch wenn Salomo und seine Zeitgenossen das damals noch nicht gewusst hatten, besteht für uns überhaupt kein Grund, diese Stelle nicht auf Jesus zu beziehen. Sein ganzes Leben, sein Reden, sein Tun und das Zeugnis der Apostel weisen darauf hin, dass Jesus genau mit dieser Weisheit gleichzusetzen ist. Die Weisheit sagt, von Ewigkeit her bin ich eingesetzt, von Anfang an, schon vor den ältesten Zeitaltern der Erde. Jesus ist ein bisschen vorsichtiger, sagt zu den Pharisäern, ich versichere euch, schon bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Hat ihm nicht so viel Jubel eingebracht. Also er verkürzt es ein bisschen, zieht den Zorn der Pharisäer auf sich, aber er wird später in der Offenbarung zu Johannes sagen, ich bin der Anfang und das Ende. Der ist und der war und der da kommt. Die Weisheit sagt, bleib dran. Hör auf die Weisheit, wacht jeden Tag an ihrer Tür. Im Evangelium vorhin haben wir das schon gehört, was Jesus sagt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Paulus setzt dem Ganzen noch einen drauf, er formuliert es noch deutlicher im Kolosserbrief. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Noch mehr Indizien gefällig? Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das sagt die Stimme aus dem Himmel bei der Taufe und auf dem Berg der Verklärung. Auf die Weisheit hören heißt, Leben erlangen. Auf Jesus hören heißt Leben erlangen. Seine Worte haben Gewicht für mein Leben. Und das sind nicht nur die Worte, die mir schmeicheln und die ich gut nachvollziehen kann und die mir in meine Situation hineinpassen, sondern sind auch die Worte und die Mahnungen, die für mich herausfordernd sind. Ich bekomme Orientierung. Ich bekomme einen Blick für mein Leben, ich bekomme Hilfe bei Entscheidungen, die ich treffen muss, ich erkenne Wegweiser und ich werde korrigiert. Natürlich sind wir herausgefordert, da dran zu bleiben, täglich. Wir sind wahrscheinlich mehr als jede Generation zuvor den Ideen und Vorstellungen von Menschen ausgeliefert, die sich alle für weise halten, die ihr Leben auf alles Mögliche aufbauen, nur nicht auf den lebendigen Gott. In unserer Zeit, wo laut dem Theologen Michael Herbst die Christen nicht mehr die Mehrheit, sondern die Exoten sind, kursieren alle möglichen Formen von neuer Erkenntnis und angeblicher Weisheit. Ich könnte das jetzt zelebrieren und sagen, wie schlimm das alles ist, aber das möchte ich nicht, weil wir ja den Sonntag Jubilate haben und deshalb wollen wir jubeln. Wir wollen jubeln darüber, dass Gott uns den Weg zum echten Leben zeigt, dass er sich uns offenbart und dass er nicht aufhört, darum zu werben, mit uns gemeinsam unterwegs zu sein. Es geht um Leben und Tod. Und ich möchte nichts anderes als mit dieser Weisheit, mit Jesus unterwegs sein. Ich möchte an Erkenntnis zunehmen und dazulernen. Und ich möchte an der Tür der Weisheit wachen. Diese Formulierung, die ist mir bei der Vorbereitung ganz besonders wichtig geworden. Was könnte das bedeuten, am Türpfosten der Weisheit wachen oder warten? Beides sollen wir tun. Und mir geht es so, ich habe schon gerne recht. Also wer mich kennt, der weiß das, dass ich sehr oft überzeugt bin von meinen Erkenntnissen und dass ich auch keine Mühe habe, diese lautstark und argumentativ zu verteidigen. Aber die Erfahrung zeigt, das ist manchmal auch ganz schöner Müll. Und ab und zu kommt es vor, dass ich erkennen muss, dass meine tagesaktuelle Weisheit eben nicht genügt, sondern dass das, was ich gesagt habe oder wie ich gehandelt habe, sagen wir es mal vorsichtig, die zweitbeste Lösung gewesen ist. An der Tür der Weisheit warten, das bedeutet für mich, die Nähe von Jesus suchen, aus der Verbindung mit Gott leben und kontinuierlich, also täglich, damit rechnen, dass ich etwas dazulernen kann, dass die Weisheit mir neu begegnet und mir etwas mitgibt, was ich eben bisher noch nicht gewusst habe. Und eventuell bist du zufrieden mit deiner Erkenntnis. Andere bewundern dich für das, was du weißt oder was dir so praktisch alles gelingt. Und es gibt richtig gute, kluge Köpfe und enorm Begabte, zweifelsohne. Aber auch hier weist uns Paulus darauf hin im 1. Korintherbrief, unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und darauf warten, am Türpfosten der Weisheit. Das möchte ich tun. Und wenn ich mir bewusst mache, dass was ich kann, wenn ich mir bewusst mache, was ich alles weiß, wenn ich mich profilieren will, ist es gut, wenn immer dieser Gedanke mitschwingt oder das Bewusstsein mitschwingt, dass es eben Stückwerk ist und dass es mehr gibt. Ich weiß nicht alles. Andere wissen anderes. Und es kann durchaus sein, dass das, was ich weiß, auch gar nicht stimmt. Oder dass es auf jeden Fall unvollständig ist. Wenn Menschen der Meinung sind, dass sie die Weisheit zur Genüge bekommen haben, dann wird es ungemütlich oder gefährlich. Wer soll bitte korrigieren? Wer soll mich korrigieren, wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht mehr auf Weisheit warten muss? Wachsam bleiben im Blick auf Weisheit bedeutet, ich rechne damit, dass da noch mehr ist, als ich bisher begriffen habe. Und in diesem, wenn wir so unterwegs sind, das gibt eine ganz andere Kultur. Jede Diskussion und jede Auseinandersetzung bekommt Qualität, wenn jeder damit rechnet, dass auch mein Gegenüber genau an dieser Tür der Weisheit sitzt und darauf wartet, dass ihm die Weisheit begegnet. Und es besteht die Chance, dass mein Stückwerk ergänzt wird durch das Stückwerk des anderen und umgekehrt. Es gibt überhaupt keinen Anspruch darauf, dass sich die Weisheit mir mehr offenbart und dem Gegenüber nicht so sehr. Und so führt uns auch die Tür der Weisheit in die Demut. Und das hat Auswirkungen auf unser Miteinander. Das hat Auswirkungen auf unser Miteinander in den guten Zeiten, wo wir harmonisch Gemeinde sind. Aber es hat natürlich, und das ist vielleicht sogar wichtiger, Auswirkungen auf die Situation, wo wir mit unserer Meinung auseinandergehen. So wollen wir uns nicht rühmen unserer Weisheit, sondern damit schließe ich, wollen uns rühmen des Herrn und dessen, was er Gutes getan hat. Amen.